Er meint, man macht alles richtig und merkt, er macht es doch verkehrt, dann ist es schon manchmal sehr interessant. Etwas länger her, das hat auch die Jugend Sendling und 12.000 mal überprüft, war eine Erfahrung. Da hatte ich vom Ostbahnhof in der Nähe einen Transport bekommen, einen Stapler umzusetzen nach München Sendling. Ostbahnhof ist Münchner Osten und Sendling ist Münchner Süden. Und kein Problem, weil da wurde ein Abbruch gemacht und der Stapler musste weg. Und man denkt sich nichts dabei, hat den Auftrag angenommen und wollte den Stapler auf den Tieflader hochfahren, so man Geräte transportiert, und das liebe Teil ging nicht hoch. Denn er hat Vollgummireifen, und wenn der Stapler kein Gewicht hat, hinten hat er mehr Gewicht als vorne, dann drehen die Reifen durch. Dann denkt man, macht es ganz schlau, man fährt rückwärts auf, wollte das liebe Teil auch nicht. Dann macht man es noch besser, und dann haben wir gesagt, das war Natursteinfirma, also muss Gewicht auf die Achse. Wenn er mal so im Winter fährt, weiß er ja, dass wenn kein Gewicht im Hinterradantrieb ist, das Auto fängt an zum Gassi gehen. Und dann hat man so einen schönen Felsen gehabt, dann habe ich gesagt, der passt gerade. Mit der Gabel den genommen, hochgehoben, und dann ging das liebe Teil auf den Tieflader rauf. Dann macht man alles fest, mit Kette nach hinten, mit Kette nach vorne, so vorschriftsmäßig. Und dass dem Stein ja nichts passiert, macht man einen Spanngurt um den Stein rum, dass der Stein ja auch noch drauf bleibt. Dann fährt man los und dann fährt man so von der Ostseite Richtung Süden und über die Isarbrücke und dann so, wie man dahin findet. Und jede Katze hat den eigenen Weg, immer so ungefähr. Und dann angekommen und lade den Stapler ab. Und habe erst gar nichts gedacht. Dann habe ich gesagt, da fehlt ja was. War der Stein fort. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist mir dann der Stein in die Hosen geflogen. Weil da ist man also schon anders geworden, weil du da denkst, was ist jetzt passiert? Da war der Spanngurt noch gelegen auf der Fläche, der Stapler war festgemacht, der Stein war fort. Und das vom Ostbahnhof bis nach Sendling ist ja nicht allzu weit. Und dann bin ich da zurück und bin die Strecke nochmal gefahren. Und als ich dann in die Steiner Ecke Blinkanser Straße da so gebogen bin, und da war so ein Bushäuschen, das gibt's heute noch, und da ist so Kopfsteinpflaster und ein bisschen holprig, und muss der Stein sich in der Kurve verselbstständigt haben. Und ist so ein Oschi Gassi gegangen. Und der Lager neben dem Bushäuschen. Und als ich vorbeigefahren bin, hat gerade jemand seine Tasche auf den Stein abgestellt. Und das, also, war ein bisschen viel auf einmal, aber das habe ich dann in Wolfertshausen hier erzählt, und dann haben die Jugend das selber abgefahren, haben den Stein da gesehen. Der Werner damals noch, wo er jung war. Und keine Gehwegplatte kaputt, nichts demoliert, gar nichts. Es waren so ungefähr 2-3 Wochen, war der Stein dort, und hat die Stadt den Stein entfernt, weil der war ja da nicht richtig. Aber neben einem Bushäuschen war der Stein, die Leute haben da so gewartet, manche haben schon was hingestellt, eine Tasche halt drauf gestanden, habe ich gesehen, weil es war höchst interessant. Und du denkst, du machst alles richtig, und dann machst du doch einen Fehler. Und du machst doch irgendwas verkehrt. Das ist so, wenn du sagst, du machst einen Kuchen, auf einmal schmeckt er so würzig, den Kuchen. Hat man statt Zucker Salz verwendet. Das habe ich auch schon mal erlebt. Da war ganz ein guter Kuchen dann. Und das schaut gleich aus. Und Salz und Zucker, wenn der ein bisschen grobkörnig ist, das Salz, dann merkst du nicht viel Unterschied. Und probieren tut man nicht. Und also kommt dann sowas raus. Und da ist auch sowas passiert. Und ist auch so bei uns im Leben, wo man denkt, wir machen alles richtig und wir wollen die Heilsgewissheit haben, und trotzdem läuft es nicht so. Das ist uns auch nicht genauso, wo sagst du, wir leben so dahin und denken, ja, wir gehen in die Gemeinde und wir tun keiner Mücke was zu leide und wir wollen ja Christen sein und mal besser, mal schlechter. Naja, und dann ist es doch nicht so. Und ein paar Texte dazu, wo wir einfach verstehen können, auch da ist wieder die Frage, ist die Heilsgewissheit immer das Problem des anderen oder ist es mein Problem? Macht Gott einen Unterschied über Jesus Christus zu uns allen, oder ist es ein Problem vom Menschen oder ist es ein Problem von Gott? Und lasst uns mal 1. Johannes Kapitel 5 ab Vers 11 aufschlagen. Im 1. Johannes Kapitel 5. Ab Vers 11. 1. Johannesbrief. Kapitel 5, ab Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Schade, dass es wieder keine mathematische Formel ist, oder? Schade, dass irgendwas wieder ganz Komplexes ist, wo man sich erarbeiten muss und erlernen muss, und dann habe ich es geschafft, endlich. Da kommt es mir mal vor, so, man muss immer irgendwas tun und dann ist es auch schön. Das war so, auch das kann man gar nicht verdenken. Im Mittelalter oft das Gedankengut der Menschen, das kam so über die Jahrhunderte hinweg. Weil wenn ich was tue, dann bin ich doch gut, oder? Wenn ich den Eltern die Wäsche wasche oder Geschirr abspüle, dann bin ich brav, also dann bin ich gutes Mädchenbub und dann mache ich doch alles richtig. Das ist so menschliches Denken. Man kann es gar nicht verneinen. Dass der Mensch denkt, ich mache was, dann bin ich was. Aber ist es so von Gott gedacht? Wann können wir Heilsgewissheit haben? Und wann nicht? Ist eigentlich so easy, dass es eigentlich schon wieder schwierig ist. Dass da ist, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Was ist denn Sohn haben? Was heißt das? Und dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und was heißt das Glauben? Er ist für uns gestorben, auferstanden, alle guten Dinge sind drei, komm wieder. Ja, glaube dran. Ist ja gar nicht, der Luther hat es eigentlich ganz gut gemeint, der hat es gar nicht so kompliziert gemacht. Er hat mit dem ganzen Ramsch einfach mal Ende gemacht. Und manchmal musst du im Leben ein bisschen Gewitter kriegen, Gewitter kommen, dass auch manchmal irgendwas mal so reinigend ist. Hab's mal so erlebt, wenn ein richtiges Gewitter war, danach ist die Luft wieder kühler, sauberer, gereinigt. Und man braucht so ein Gewitter. Und er hat damals einfach mal aufgerempelt im ganzen Humbug. Was ist mit der Kindestaufe? Was ist mit der Beichte? Ja, wo finde ich denn das in der Bibel? Die Ohrenbeichte. Und die ganzen Mariaverehrungen, alles was so war, alles so querbeet, hat gesagt, was soll das? Aber es war schwer. Es war schwer, dass man einfach da mal aufgeräumt hat. Weil, wie ist es heute? Wenn du was gewöhnt bist, du stehst mit dem verkehrten Fuß auf, du trinkst das Verkehrte in der Früh, und du denkst und isst das Verkehrte und machst und tust, ja, da was zu ändern ist gar nicht so einfach. Weil du bist ein Gewohnheitsmann, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist nicht so einfach. Und es geht manchmal ganz schön über die Zeit, über Jahre, Jahrzehnte hinweg, dass sich da was ändert. Und was bedeutet es, den Sohn zu haben und an ihn zu glauben? Es ist ein gewisses Vertrauen. Und da wollen wir mal das Bild hier anwerfen mit dem Ich. Haben wir mal getestet, ob die Technik geht. Und weiter. Kommt gleich, gut. Eisenbahn spielen wir später noch. Ja, warte mal. Ja, was ist mit meinem Ich? Ist das Ich? Ist das Ich hier, man dreht sich als dritte, bin ich das? Und dass es einen Gott gibt, habe ich ja gestern schon gehört von jemand. Es gibt was Übernatürliches, was Höheres. Aber was kann man so schlecht bezweifeln, so schlecht einordnen? Und ja, nicht irgendwas, was mir irgendwo helfen kann oder sonstiges, ist alles so komisch. Und wenn es Ich da ist, und manche, so Alltagschristen, die haben ja dann hier mit dem zu tun, da kommt das zweite Ich, hier das zweite Ich, das zwar in meinem Leben, lieber Heiland, schon sein darf, aber immer nur Randerscheinung ist. Dass immer noch irgendwo zwar in meinem Leben da ist, ich gehe in die Kirche und wenn ich heirate, wenn ich sterbe, getauft und alles so, ist ein bisschen schon was Christliches dabei. Aber es ist nicht, was eigentlich Gott sein will. Sondern das dritte ist, In welchem Mittelpunkt steht er jetzt? Muss ich immer alles selber entscheiden? Oder kann ja Gott mal was überlassen? Weil von der Schule an gelernt, haben wir schon mal gehört, von der Schule an sind wir gelernt, du musst, du bist, ich kann, ich will, ich. Das ist schon das Schulsystem. Nennt man auch jesuitisches Schulsystem. Aber das ist ein Extra-Thema. Und nur wessen Leben durch den dritten Kreis dargestellt wird, kann echte Heilsgewissheit haben. Alles andere ist nur Form, irgendetwas anderes. Nur wenn Jesus wirklich da ist und du mal auch locker lassen kannst. Warum legt sich die Menschheit immer so viel auf? Man, ich reg mir auch auf, aber die Frage ist, wie lang? Wenn einmal drei Farben auf dem T-Shirt verkehrt ist, ist das deswegen so ein Weltzusammenbruch. Oder wenn man das Amt nicht kriegt, weil man das so erhofft hat, ist es dann so ein Weltzusammenbruch, dass man gleich alles hinschmeißt. Das ist einfach, klar, menschlich, kann man verstehen, aber damit hilft es doch nichts. Jesus darf in jedes Zimmer meines Hauses. Nö, die Kammer gehört mir, das ist meins. Ist ein Geldbeutel so? Ein gewisser Maße, ja, glauben will ich schon und das will ja alles, verstehe ich auch. Aber irgendwo sind diese Grenzen. Ich ordne meinem Willen dem Sein in allen Dingen unter. Bin nur ein Willensmensch, Alpha-Tier. Geht gar nicht. Ich bin bereit, alles zu tun, was Jesus mir in seinem Wort zeigt. Wenn ich Wort was lese, ist es für mich auch dann relevant. Da habe ich eine ganz was Lustiges gefunden. Das Bild mit den vielen Leuten da. Gab es einmal 1936 ein Bild. Der Hansi da. Können wir das sein oder wer ist das? Der gefällt mir immer so. Ich muss vorstellen, ob ich meine, nur mal überlegen, wenn 1000 Menschen alle damals im Dritten Reich die Hand gehoben haben, die Rechte, und einer steht ganz locker so da, na, schauen wir mal, was da abgeht. So ganz so produktiv, einfach so, ja. Da bist du doch nicht einer von den 1000. Und es war damals bei einem Stapellauf von der Werft Blumenfoss, 13. Juni 36. Es war so, da kam das Schiff, weißt du, aus der Werft, ging es ins Wasser gelassen. Und alle waren da, und da sieht man ja, wo ist meine Sekretärin, wo ist der Schweißer, wo ist der Mitarbeiter und so weiter. Irgendwo hat man so ein Bild, wo einer eine Schweißerbrille auch drauf hat. Und so kann man verschiedene Autos hin. Und einer hat sich erlaubt, nicht die Hand zu heben. Kann es heute auch sowas passieren? Dass man heute nicht ins System passt. Dass man sagt, den Schmarrn mache ich nicht mit. Da ist irgendwo mal eine Grenze. Wenn ich denke an diese Gesundheitsindustrie mit diesen Chemoschmarrn. Also das ist nichts dagegen, soll einer machen, nichts gegen Ärzte, ich will nicht missverstehen, aber das musst du auch verstehen und wollen. Und was dahinter ist. Und wenn ich meine Mitarbeiter erlebt habe, wo letztes Jahr ein LKW-Fahrer gestorben ist, der wirklich schon immer konnte und trotzdem hat er noch Chemotherapie bekommen. Oder der Elli, ihr Mann, das muss am Ende muss nochmal eine sein. Sag ich, was hat denn das für einen Sinn? Aber wo fängt es an, hört es auf? Und was immer noch? Und mache ich damit oder bin ich bereit, meine Zeit, meine Mittel einzusetzen, um ein Sanatorium zu machen? Hat Gott uns vielleicht in der Bibel was gezeigt, dass Anwendungen helfen, um den Körper wieder zu reinigen? Zu helfen, Wasser, Luft, Bewegung, Ruhe, Gottvertrauen, diese 8 Gesundheitsärzte. Das gehört auch mit dazu. Entschuldigung, wir erwarten, dass der Herr uns segnet, annimmt, aber ich bin immer der Zweifler. Ja, wenn, aber, warum, weshalb, wozu? Viel zu einfach. Und das war auch so ein Zweifler. Das ist schon weg. Das war auch so ein Zweifler, der einfach gesagt hat, ja, was ist denn das für ein Chaos? Warum muss ich jetzt da den Gruß machen, nur weil ein Schiff da ins Wasser gelassen wird? Was ist denn das für ein Schmarrn? Und wisst ihr, was mit dem passiert ist? Der kam ins Zuchthaus. Das ging so weit, weil er gesagt hat, was ist jetzt verkehrt, wenn ich die Hand nicht hebe? Was soll denn das? Muss ich ja nicht. Und 36 war noch gar nicht so lange die Regierung an der Macht. Aber damals hätte er das gemacht, so wie alle anderen, und hätte doch Frieden gehabt, hätte doch alle Ruhe gehabt und war doch ganz normaler Bürger. Man muss doch den Führern nachfolgen. Man muss doch das Gesetz halten. Man ist doch gesetzestreu. Aber anscheinend war er doch nicht ganz gesetzestreu. Wenn du seine Mimik anschaust, hat er schon so komisch geschaut. Irgendwas hat ihm da nicht ganz passt. Und ist das gesetzestreu immer das, was ist? Ich denke nur heute an den Irrsinn, was ich vorher schon erwähnt habe, den Mülltourismus, die Tiere werden irgendwo in Italien geschlachtet, dann kommen sie wieder nach Holland zum Wurst machen und dann wird die Wurst wieder irgendwo quer durch Europa gefahren. Ja, was ist denn das für Chaos? Wenn jeder, der Fleisch isst, sein eigenes Tier schlachten müsste, dann gäbe es viel Vegetarier. Ja, ich habe schon geschlachtet, habe eine Kuh schon abgestochen und einen Huhn Kopf runter gemacht. Aber wenn du das mal selber machst, dann weißt du, was du gemacht hast. Und dann überlegst du mal, ob du das Viech überhaupt noch essen willst. Das ist die Wirklichkeit, Leute. Das ist alles nur, man will den Tod und mit dem will ich nichts zu tun haben. Und ich sage, aber das Fleisch, das schmeckt schon gut, weil es gut gewürzt ist, schmeckt doch gut. Ja, wo geht's an? Wo hört's auf? Und dieser Onkel da, der ist für mich irgendwo so ein Beispiel, wo ich sage immer, die haben alle nichts verkehrt gemacht, bin nicht missverstehen. Ich will nicht sagen, dass die alle blöd waren. Heute sagt man, dass der da die Hand nicht gehoben hat, der Richtige war. Damals war der Böse. Kann es sein, dass heute auch die nicht das System mitmachen, böse sind und Träumer sind und hochkriminell und Lügner sind, was ist, aber die nicht mitmachen. Und seit den 50 Jahren unsere Urenkel sagen, wir haben ja blöde Eltern gehabt, die waren ja so blöd, die haben das alles mitgemacht. Ja, wo geht denn die Reise hin? Wisst ihr, wie schwer es einem fällt, wenn ich im Winter Weihnachten in Bolivien, in Brasilien war und sehe, wie die Raubbau betreiben, wie es da zugeht, dass die Nation nach vorne kommt, wie die Gas geben, um Wirtschaft und persönlichen Erfolg zu haben. Und das kleine, so Deutschland, das so klein ist auf der Welt, meint, sie machen alles richtig. Nichts dagegen, dass man was richtig macht. Ich kippe auch kein Öl ins Feuer nicht, ins Wasser nicht. Aber ob wir die Welt mit unserem Übergetiteltsein retten, bezweifle ich sehr. Denn die Bibel sagt ganz was anderes. Und die Frage ist, was ist wichtig? Wir können das nicht verhindern. Aber wir können eins machen, den Herrn zu fragen, ich bin bereit, alles zu tun, was Jesus mir in seinem Wort zeigt. Lese ich noch, höre ich noch was an, bin ich bereit, es umzusetzen. Wenn Gott es wollte, wäre ich bereit, mein liebstes Hobby, mein liebstes Streicheltier aufzugeben. Ja, wer kann heute ohne Handy sein? Bin ich froh, dass heute Sabbat ist und ich kein Handy, kein Streicheltier brauche? Oder muss es heute auch noch da sein? Ja, bin ich da out oder was? Versteht's? Man hat schon Tests gemacht an Jugendlichen, wenn man denen mal für ein paar Stunden das Handy weggenommen hat, bis denen dann gegangen ist. Wenn Gott es wollte, wäre ich bereit, mein Geld an die Armen zu geben und so weiter. Bin ich bereit? Habe ich noch eine feine Stimme, die ich höre, die sagt, lieber Heiland, ist es was Richtiges oder nicht? Oder bin ich da irgendwo so abgehoben? Und den Text, den wir schon hatten im Epheser 2, Kapitel 2, Vers 8, gehört aber auch dazu, dass wir ja nicht meinen, wir können uns irgendwas beim Supermarkt kaufen. Epheser Kapitel 2, Abvers 8. Was ist bei unserer Erlösung ausgeschlossen? Epheser Kapitel 2, Abvers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist Gnade. Du wisst meine Geschichte von gestern Abend noch, der Glauben kann nicht kompliziert sein. Der Glauben ist für den Einfachsten und für den Gebildeten da. Der Glauben ist für alle von diesen Leuten da. Egal, ob er Schweißer ist, oder ob er Sekretärin ist, ob der Chef ist, oder ob das der einfache Arbeiter ist. Also kann der Glauben nicht so kompliziert sein. Und Satan schafft uns immer irgendwas hineinzuwürgen. Das muss so komplex abgehen und es muss so sein und ich muss das erschaffen und wenn ich das nicht tue, in jenes. Schade für die Stufen, die so abgewetzt sind in manchen Gebäuden, wo Leute sich meinen, sie müssen sich da hochwuchten und hinaufgehen, hinaufknien. Gut, wenn es der Mensch meint, soll er es machen. Aber hilft es? Wenn man die Konsequenz daraus nehmen würde, wird doch derjenige, der am meisten sich irgendwo was wehtun würde oder irgendwo sich das erarbeiten könnte, doch der Beste sein. Dann wäre es doch ungerecht. Und ist Gott ungerecht? Gott kann nicht ungerecht sein. Dann kann nicht sein, dass ich, wenn ich viel Geld habe und jemand viel Grundstück schenke oder viel Geld schenke, damit in den Himmel komme. Ja, was ist denn das für Glauben? Wenn ich damals viele Grundstücke noch geschenkt habe am Ende, bevor ich gestorben bin, dann hat es geheißen, dann kommst du in den Himmel. Ja, was ist denn das für Glauben? Das ist der Gott, der Despot. Da brauche ich Gott nicht nachfolgen. Das ist ungerecht. Also von der Logik her geht es schon nicht. Trotzdem ist Gottes Absicht, dass wir zu guten Werken wandeln. Warum? Das ist nicht, dass wir faul rumliegen müssen. Sondern wenn ich was erkenne und es nicht tue, was ist es dann? Sünde. Wenn ich was erkenne in der Schrift und sage, du, ich habe es erkannt und bin Gott dankbar dafür und gebe es nicht weiter und erzähle es nicht weiter und tue es nicht, dann ist es Sünde. Die paar Jahre, die wir auf Erden hier haben, was machen wir damit? Es gibt bestimmt Besseres zu tun, als heute hier zu sein. Es gibt bestimmt Besseres, als irgendwo Nagel in die Wand zu hauen. Aber wenn man meint, muss es tun, hoffentlich kriegst du einen blauen Finger damit. Du merkst es wenigstens. Ein Beispiel, Lukas Kapitel 18, Abvers 9. Lukas im 18. Kapitel. Ganz pragmatisch heute. Wenn man es auf die heutige Zeit umsetzen würde, er sprach im Vers 9, Lukas Kapitel 18, Vers 9, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug in seiner Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Passt es irgendwie in die heutige Gesellschaft? Jeder will doch der Beste, der Schnellste, die Hübschste, der Reichste sein, oder? Ist es so? Die ganze Werbung ist darauf ausgelegt worden. Das ganze Leben ist ausgelegt worden. Aber wer kann heute noch sagen: Herr, sei du mir Sünder gnädig? Wer geht noch auf die Knie und weint und sagt: Na Herr, vergib mir, sei du mir Sünder gnädig? Ist heute nicht mehr aktuell. Heute werden irgendwelche Formen gesucht und irgendwelche Lösungen gesucht und praktiziert und gemacht und getan und Sitzungen und was alles kann. Und was bringt das? Kann es sein, dass ich auch mit vielem Guten am Ziel vorbeilaufen kann? Kann es sein, auch wenn ich meine, ich mache alles richtig, am Ziel vorbeischießen kann? Denn eins können wir schon sagen: Der Pharisäer hat es ja nicht schlecht gedacht. Er hat ja auch gebetet. Er hat ja auch gesagt, er dankt Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin. Wer will denn Räuber sein? Wer will denn eine Hure sein? Wer will unzüchtig sein? Wer will denn egal was? Und also ich faste nicht zweimal die Woche. Der hat mehr geschafft. Und alles richtig machen. Aber kann man sein, dass man dann auch vorbeiläuft? Denn was hat denn dem Pharisäer denn gefehlt? Warum hat Gott den Zöllner angenommen, den Pharisäer nicht? Hätte der Pharisäer nur mehr Geld geben müssen oder hat es am Geld gefehlt? Aber was hat es denn gefehlt, dass der Pharisäer nicht angenommen worden ist? Obwohl er doch alles richtig gemacht hat. Was hat er denn verkehrt gemacht? Ich weiß nichts. Kann es sein, dass es an der Herzenseinstellung lag? wie es da drin ausschaut. Die Fassade hat doch bei dem Pharisäer alles gepasst. Zweimal Fasten, super. Alles verzehntet, alles richtig gemacht. Und gebetet und keine Ehebrecher und kein schlechter Mensch und gar nichts verkehrt gemacht. Kein Träumer sein. Aber was war der Fehler? Wie dürfen wir denn zu Gott kommen im Umkehrschluss? Muss ich dieser großen Lehre nachfolgen und ich muss erst das geschafft haben? Erst wenn ich auf dem Podestel bin, dann kann ich zu Gott kommen, oder? Erst wenn ich alle 28 Glaubenspunkte gelernt habe und alles richtig mache, dann kann ich mich taufen lassen. Ja, weit gefehlt. Der Herr hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Wenn hier irgendwas verkehrt abläuft, ob jetzt der Teppich da vorne gereinigt ist oder nicht, habe ich vorher gerade gesagt, wäre mal schön, wenn ein Teppich mal wieder gereinigt werden würde. Aber ist es etwas, was mir jetzt stört, dass niemand in die Gemeinde geht, weil der Teppich nicht gereinigt ist? Oder etwas, sage ich, Gott, jetzt gebe ich auch mal 200, 300 Euro dafür, dass der Teppich gereinigt wird. Oder ich kümmere mich wenigstens darum, dass ich eine Firma finde oder habe so eine Maschine zum Teppich reinigen. Merkst du den Unterschied? Rege mich auf, weil der Teppich nicht gereinigt ist, um einen Grund zu finden, nicht mehr in die Gemeinde zu gehen, nicht mehr dem Ganzen nachzufolgen oder, ja, ist ja schmutzig, gefällt mir auch nicht. Kümmere mich darum, dass ich jetzt den Teppich selber reinige oder jemand findet, der es macht oder legen wir zusammen, gehen wir die Sache an. Merkst du den Unterschied? Habe ich ein Problem, nur ein Problem zu haben, um immer da zu sein? Oder habe ich ein Problem, dass es nicht so ist und man kann es lösen? Grundlage von unserer Lösung ist nicht unsere Leistung, sondern das, was Jesus für uns getan hat. Er liebt uns und hat versprochen, uns anzunehmen, wenn wir zu ihm kommen. Und wo ist jetzt der Unterschied? Wann ist der Mensch bereit, zu Jesus zu kommen, ohne irgendwelche Vorurteile? Ohne irgendwas, erst wenn das ist. Ihr kennt das Beispiel, jetzt momentan, heute ist so ein Big M vorbeigefahren. Für einen Landwirt die Maschine. 10-12 Meter breit auf einmal mähen. Ich weiß noch, wo ich so 2 Meter Mähwerk dran gehabt habe und habe mich schon gefreut, ohne Sense mähen zu müssen. Und jetzt fährt da eine Maschine vorbei, der kann 10 bis 12 Meter auf einmal mähen. Für so einen Landwirtsbauer ist das schon was Schönes. Aber auf das, was er gemäht hat, darauf kommt es an. Wer ist heute noch bereit, über eine Wiese zu gehen, wo so ein bisschen komisch raschelt und so komisch ausschaut? Oder wollen wir nur über eine Wiese gehen, die so schön gemäht ist wie ein englischer Rasen? Ja, da Gott, wenn du mir den Weg so zeigst, dann gehe ich diesen Weg. Aber wenn das Lebensweg ein bisschen komisch ist und ein bisschen so, geschmackig ist, ja, das ist nicht mein Weg, lieber Heiland, das muss man schon anders zeigen. Merkt man den Unterschied? Kann es sein, dass man nur das passend macht, was ich möchte? Oder bin ich bereit, auch den Fuß ins Wasser zu setzen, wenn es nicht so schön ist? Und da stellt sich die Frage, was ist, wenn wir trotz unseres Glaubens fallen? Und ich denke, jeder hat schon mal erlebt, in größeren und kleineren Formen. Wenn ich ja nicht alles richtig machen wollte, und genau das, sage ich, das passiert mir nie. Als kleiner, junger Mann, Kerl, habe ich mal gedacht, so haben wir die 10 Gebote angeschaut. Bist doch harmlos, oder? Also lügen darf ich nicht, sagt die Mama. Stehlen ist verboten. Was für dummes Reden auch nicht. Man macht doch alles richtig, oder? Sabbat und was alles ist. Aber nach Jahren hat man festgestellt, hast du nicht im Kopf schon alles mal verkehrt gemacht? Und wo fängt die Sünde an? Im Kopf. Und dann auf einmal fangen die Füße und Hände an, danach zu handeln. Ja, noch schlimmer. Aber wenn die Sünde im Kopf anfängt, dann sage ich, was ist, wenn wir trotz unseres Glaubens fallen? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, im 1. Johannes, ab Vers 8, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 8, Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das, was war, können wir nur schwer verändern. Wir können es bereuen, bekennen, jemand sagen, Entschuldigung. Aber das, was momentan abgeht, ist immer noch in unserer Kraft. Und sagen, Herr, sei du mir Sünder gnädig und den Herrn wirken lassen. Und auf wessen Seite steht Jesus, wenn wir gefallen sind? Wenn wir einen Fehler gemacht haben, obwohl wir getauft sind? Wenn wir verkehrt verhandelt haben, obwohl wir Christ sind? Auf welche Seite ist Jesus' Seite? Wenn wir es bekennen. Wir müssen nicht herausposaunen und allen unseren Käse erzählen. Das ist nicht jedermanns Sache. Nicht alles geht jedem was an. Aber es ist gut, wenn man jemanden hat, mit dem man Deutsch reden kann. Deutlich reden kann. Aber wichtig ist was? Es für den Herrn zu bringen und sagen, Herr, sei du mir Sünder gnädig. Bekennen wir das, was wir die letzten Tage, Stunden verkehrt gemacht haben vom Herrn? Bekennen wir das in unserem Gebet und sagen, Herr, sei du mir Sünder gnädig? Wollen schon, dass er uns vergibt, dass wir heilsgewissert haben. Aber bin ich bereit, auch den Weg zu gehen? Und wie könnte falsche Heilsgewissheit ausschauen? In den 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Abvers 3. Gleich danach. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Also was dreht sich's wieder? Immer wieder dasselbe. Wenn ich ihm nachfolge und sein Wort halte, dann kann er mir helfen. Gar nicht so schwer. Und weil es nicht so schwer ist, ist es so schwierig. Mir kommt es so vor, weil es viel zu einfach ist, deswegen kann der Mensch damit nicht umgehen. Es ist einfach anzunehmen. Wir werden immer gelehrt, es muss ganz komplex sein, dann ist es was Wichtiges. Zu einfach ist zu bitter, geht gar nicht. Und im Johannes, nicht im Brief, sondern im Johannes 6, 37 bis 40, Johannes im 6. Kapitel, wenn man denkt, wenn ich heute Jugendliche höre, die sagen, Gott kann mich ja gar nicht annehmen. Ich habe eine verkehrte Beziehung gehabt, ich habe Selbstbefriedigung, ich habe was geklaut, ich habe Drogen genommen, ich war schon wie betrunken, ich habe dies und jenes gemacht. Dann sagen sie, Gott kann mich gar nicht annehmen. Dann sage ich, hast du es nur? Was steht da dort? Im Johannes Kapitel 6, Abvers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen und dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tage. Denn dies ist den Willen meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was für eine Verheißung. Was für eine Heißung. Kann es sein, dass unser eigenes Ich uns hinausstößt von ihm? Kann es sein, dass unser eigenes Ich im Weg steht und sagt, ja, ich sehe es gar nicht. Und kann es sein, dass Satan genau unsere Fehler, die wir gemacht haben, benutzt, um uns zu verhindern, zum Herrn zu gehen und sagen, Herr, hier bin ich, blind, arm und bloß. Herr, vergib mir. Sondern ich kann das, ich schaffe das schon mal. Ich nehme keine Drogen mehr, ich trinke nicht mehr und esse keine Schoko nicht mehr und ich schaue die blöden Filme nicht mehr an und Kann es sein, dass der Mensch so ist? Und sobald du es wieder gemacht hast, liegst du wieder da und pflänzt und sagst, ich schaff's nicht. Ich schaffe es nicht. Er selber schafft es sowieso nicht. Matthäus 11, 28, 30, uns bekannt. Auch eine Verheißung, kann man ruhig anstreichen. Matthäus im 11. Kapitel ab Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Schaut in der Alltag aber ganz anders aus. Manche ihr Joch kann nicht mehr ertragen, dass sie Selbstmord machen. Dass sie gar nicht mehr weiß, weitergeht. Weil sie auf welche Seite nicht stellen. Weil sie ein Loch fallen und nicht mehr raus können. Weil sie ärztliche oder persönliche Hilfe bräuchten, um überhaupt über diesen Wugi drüber zu kommen. Weil man sich nicht mehr rauszieht, sagt man im Volksmund. Und da wird es aber meistens erst interessant. Wenn es immer weitergeht, dann wird es erstmal interessant. Vorher ist er langweilig. Und ja, dann zeigt sie erst, was ist. Und manchmal kommt schon so auf den Punkt. Ich denke, dass jeder weiß, wenn es heißt, wenn er im Rücken an der Wand steht, wenn das Geld nicht mehr da ist oder wenn die Familie zerbricht oder wenn die Gesundheit dahin geht oder wenn die Probleme so groß sind, dass man weiter weiß. Dann zeigt sich's, was Glauben heißt. Und was sagt hier Jesus, wie wir zu ihm kommen dürfen? Alle, egal wie. Wer nimmt Jesus uns dann auf? Er quickt uns, hilft uns. Ruhe finden. Wo der Druck am größten war, 95 und 96, wo ich diese Büchlein geschrieben habe, wo man wirklich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Da war ich bereit, nach einer Andacht, nach einem Gebet, in die Kraftquelle zu gehen, um wieder weiterzumachen. Und zu guter Letzt geht es noch ein bisschen um Eisenbahnspielen. Wollen wir die Technik nochmal, aber wartet jetzt noch ein bisschen. Im 1. Johannesbrief gehen wir nochmal, Kapitel 3, 19 und 20. Erster Johannesbrief, Kapitel 3, 19 und 20. Ab Vers 19. Hierdann werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden von ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Und was ist mit unserem Gefühlsduselei? Haben wir es? Der Wand? Was ist für uns immer vorne an? Als Mensch, meistens müssen wir hinten anfangen. Bei uns sollte das sein, dass die Lokomotive unser Leben sollte was sein? Haben wir heute gelernt? Eisenbahnspielen ist für Bubis immer schön. Das Wort soll im Vordergrund stehen. Und wenn das Wort unseren Glauben zieht, was ist dann das Dritte? Dann sind unsere Gefühle richtig. Wenn aber die Gefühle unsere Lokomotive sind, und das ist leider oft der Fall, so gefühlsbetont schwankende Menschen, dann ist der Glauben nicht weit her. Dann fahren wir so Eisenbahnle. Die Gefühle vorne an, dann kommt der Glauben und dann kommt das Wort. Aber eigentlich sollte, kleine Kinder wissen das, was soll zuerst die ganze Kiste ziehen? das Wort.
Das sind dann alle drei. Das Wort soll den Glauben ziehen und der Glaube gibt dann die richtigen Gefühle. Ist es so?
Aus dem Glauben heraus die wahren Gefühle zu bekommen, das ist ganz was anderes.
Wenn du das Wort liest und betest, bekommst du eine Wärme in die Innere.
Das ist ganz was anderes, als wenn du vorneweg immer nur die Gefühle schiebst. Und heute gibt es solche Sätze, alles was gut ausschaut oder was gut schmeckt, kann nicht ungesund sein.
Kennen wir das?
Ja, was gut schmeckt, kann dann ungesund sein. Warum?
Und alles, was die Gefühle einem zeigen, das ist das gefühlsbetonte Gottesdienste, gefühlsbetonte Musik. Musik ist nie neutral.
Und alles ist Leben, meinst du, Stimmung. Das beste Beispiel ist, wer würde denn heute einen Weihnachtsbaum oder morgen einen Weihnachtsbaum kaufen?
Warum nicht?
Erinnere dich dran, am 20. Dezember, ob du dann einkaufst.
Dann ja.
Schau, der Mensch ist da so Gepflogenheit, dass es am Weihnachten, da muss unbedingt der Weihnachtsbaum her.
Aber jetzt brauche ich keinen.
Was ist denn das für ein Quatsch?
Wo ist der Unterschied?
Ja, jetzt passt er nicht hinein. Jetzt ist er Frühling.
Mal Blumen.
Aber versteht's? Wenn die ganze Musik und die Stimmung Weihnachten nicht wäre, wird keiner einen Weihnachtsbaum kaufen.
Aber die Menschheit wird da so gezogen, wie mit der Werbung. Wir werden gezogen und es ist schön, es muss sein, die Stimmung, das Licht, ein bisschen Schnee am besten noch und dann muss ich einen Weihnachtsbaum haben.
Das Gefühl ist doch schön.
Ich will ja die Gefühle nicht wegschneiden.
Aber im Kopf, hallo, was ist richtig, was ist nicht richtig?
Weihnachten ist ein heidnisches Fest.
Meine Eltern haben gesagt, sie haben Verzweige meine Mutter hingelegt und keinen Weihnachtsbaum gab es bei uns.
Aber sie haben immer gesagt, du Gerhard, wir wollen dir auch ein Geschenk geben, dass deine Schulkameraden nicht dich ausbuhen.
Weil immer nach den Weihnachtsferien ist gefragt worden, was hast du geschenkt bekommen?
Ja, nichts.
Dann stand man so blöd da.
Aber sie haben immer mir erklärt, was der Hintergrund ist.
Sonnenwendfeier, Juni, Juli, Dezember, Januar, die längste Nacht, der kürzeste Tag, haben sie immer mir erklärt, haben immer gesagt, du Gerd, pass auf im Leben, was du da machst.
Und da haben wir gewusst, um was es geht.
Und heute wird nur noch das Gefühl gezogen, weil es schön ist und weil es so stimmungsvoll ist.
Aber wer weiß noch, um was es geht?
Wenn das Wort nicht den Glauben zieht und der Glauben nicht die Gefühle zieht, dann fahren wir Achterbahn.
Dann geht es ein bisschen kunterbunt im Leben zu.
Und Achterbahn ist nicht, was wir wollen. Wenn wir unsere Gefühle zur Lokomotive machen, dann haben wir eine Achterbahn.
Ich glaube, jeder weiß, was das heißt.
Und zu guter Letzt, in Römer Kapitel 8,
das ist eine eigene Entscheidung, das steht ja ganz deutlich drin.
Römer Kapitel 8, Abvers 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Ist es so?
Wenn die wahre Liebe da ist, und wer das Buch kennt, von damals noch ist, von der Claudine,
was mal geheißen, Elli?
Von wem sollte ich mich fürchten?
Und es war eine wahre Begebenheit in Flandern, damals Holland, Niederlande, wo eine Familie auseinandergerissen worden ist und die Frau mit ihrem Kind gefangen worden ist und der Vater kommt mit den anderen beiden Kindern weg.
Und die Frau mit kleinen Kind war nicht schnell genug.
Und sie ist gefangen worden und hat selbst, wo sie fliehen konnte aus dem Kerker, mit einem Seil hochklettern, aber ihr Kind hätte sie nicht mitnehmen können, ist die Mutter beim Kind geblieben. Es ist so.
Und als ihr Kind sogar weggenommen worden ist am Ende,
hätte nur den Glauben absagen müssen, nur sagen müssen, sie sagt den Glauben ab.
Dann wäre sie frei gewesen.
Wisst ihr, was das für eine Prüfung ist?
Wenn du vor Menschen stehst und die dich gewaltmäßig zwingen, dich zu entscheiden, sag den Glauben ab oder stirb. Sag den Glauben ab, dann wirst du frei oder du kommst um.
Krass.
Man wünscht es niemand.
Aber es gab es eine Zeit. Und die gibt es heute noch. Die Christenverfolgung ist heute größer als im Mittelalter. Das weiß bloß keiner. Wenn du die Berichte anschaust, Open Doors, kann man Open Doors im Internet anschauen, dass die Christenverfolgung größer ist, es wird bloß nicht erwähnt, heute als im Mittelalter. Das heißt was? Im Mittelalter sind mehr Menschen gestorben, als im Ersten und Zweiten Weltkrieg zusammen umgekommen sind. Das waren schon einige Millionen. Und da fragst du dich, hallo? Und man schläft so sachte dahin. Wort, Glaube, Gefühle. Wenn du keine Heilsgewissheit hast, dann frag dich, warum. Dann bereinige diese Punkte mit Gott und glaube ihm, dass er dich annimmt, wie er versprochen hat. Warum hockt man immer im Dreck? Warum hockt man immer im Haarfall drin? Warum schaut nicht auf das Wesentliche? Und wenn es gar nicht geht, dann schaue ich oft immer so und sage, ja, momentan ist mal wieder so, alles so muffig und komisch. Aber auf das Wesentliche, auf das Ziel hinschauen, wo ich hin will, hilft uns oft, über manch eines über den Weg zu schauen. Dann schaue ich auf den Teppich nicht, wenn ich in die Gemeinde will. Dann schaue ich auf jemanden, der mir es dumm meint, oder ob einer mehr hilft zum Abspülen da unten und nichts heute Abend, dann schaue ich es nicht, dann mache ich es einfach. Ich mache es nicht wegen den Menschen. Weißt du, warum ich es mache? Wenn ich ein Geld gebe, mache ich das wegen den Menschen oder wegen Gott? Wenn ich eine Zeit einsetze, mache ich es wegen Menschen? Oder wenn ich einen Alten hilf, mache ich es wegen Menschen oder wegen Gott? Für wen sind wir denn verantwortlich? Sicher nicht für Menschen, sondern nur für Gott. Und wenn ich Geld, Zeit, mein Wissen, mein Können, auch das einfachste Kloputzen mache, mache ich das Kloputzen nur, weil ich jetzt Kloputze als Job? Oder mache ich das, weil ich sage, lieber Heiland, dir zur Ehre mache ich auch das. Das ist ein Riesenunterschied. Mache ich etwas wegen dem Job, weil ich dem anderen gefallen möchte, wegen Menschengedenken, weil ich vorne ansitzen will, oder mache ich es zur Ehre des Herrn? Was ist wichtiger? Mein eigenes Ich? Mein Stand? Mein Name? Oder dass ich diene dem Herrn? Egal, ob als Predigt, als Lektion oder sonstiges. Wie schön wäre, wenn man in Wolfratshausen ein bisschen mehr erwachen würde und würden Ämter und Dinge übernehmen, auch wenn wir es uns nicht trauen. Und wenn man angesprochen wird, du Gerdi, ich würde gerne auch Lektionen machen, hilf mir das nächste Mal, ich mache es gemeinsam. Und wenn er nicht weiterkommt und stecken bleibt, dann übernimmt ihm der hilft. Dem einen fällt es leicht, aber nicht so leicht. Weil einfach sagen, du, nächstes Mal, wenn ich da bin, sprich mir jemand an, machen wir gemeinsam Lektionen. Und wenn es nicht geht, dann helfe ich dazu. Das wird doch nichts. Und keiner hat zu lachen. Denn mach's erstmal besser. Und dann reden wir erstmal weiter. Denn ich bin froh für jeden. Und wenn sich einer davon im Klavier verspielt, ist doch kein Problem nicht. Aber wer wenigstens erspielt. Zur Ehre des Herrn. Wenn einer einen Fehler sagt, dann vergib ihm. Ist doch besser, er macht, was mir gar nichts macht. Und wenn jemand daneben steht und hilft ihm, die Saiten umzublatteln, weil er nicht mitkommt beim Platteln, beim Spielen, dann hilf ihm halt eben und lach ihn nicht aus. Aber mach's erstmal selbst und dann reden wir weiter. Und so ist es auch da. Denkt immer dran an dieses Bild dieses Werftarbeiters, der bereit war, der hat gar nicht gewusst, was er angestellt hat. Erst als er im Zuchthaus saß, hat er gemerkt, blöd bin. Blöd gelaufen, sagt man es bei uns. Aber er war bereit, in der damaligen Zeit, das, was er gedacht hat, auch zu leben. Was soll der Cast? Warum soll ich mir da die Hand heben? Das Schiff fährt da so ins Wasser, ohne meine Hand. Und sind wir bereit, heute auch zu stehen, wenn ich Überzeugung habe, du musst nicht ein Revoluzer sein, aber das, was du glaubst, auch zu glauben. Und das, was du vertreten kannst, auch zu vertreten. Und da ecke ich oft an, in der eigenen Firma, in der eigenen Familie, in der eigenen Gemeinde, wo ich sage, wenn ich dazu stehe, dann mache ich es nicht. Und die mich kennen, wissen das. Weil ich sage, du musst dazu stehen können. Und für mich ist Gott und das Wort und das Gebet wichtiger als irgendwelche Gesetzesmäßigkeiten. Denn wir wollen alle wo ankommen? Auf der neuen Erde. Das wird der letzte Titel sein. Gott mit uns. Amen.